Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Geduld und herzlich willkommen zu der Pressetelefonkonferenz mit Titel Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal für das Geschäftsjahr 2015 bis 2016. Im Moment sind alle Teilnehmer auf Stumm gestellt. Im Anschluss dieser Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und dann die Nummer 1 auf Ihrem Telefon, nachdem Sie dazu aufgefordert werden. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Ihre Konferenz heute am Mittwoch, den 10. Februar 2016, aufgezeichnet wird. Und hiermit möchte ich die Konferenz an Herrn Thomas Fichtel übergeben. Bitte fahren Sie fort.
Ja, vielen Dank und auch guten Morgen von meiner Seite. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu unserem aktuellen Conference-Call, bei dem jetzt Herr Dr. Linsbach und Herr Kalibe kurz die Einschätzung zum dritten Quartal geben und danach für Fragen und Antworten wie zur Verfügung stehen. Bitte schön, Herr Linsbach.
Ja, guten Morgen. Zunächst möchte ich mal sagen, dass ich froh bin, dass ich wieder da bin. Die meisten von Ihnen haben ja mitbekommen, dass ich Anfang des Jahres ausgefallen bin. Aber meine Vorstandskollegen haben einen sehr guten Job gemacht, mich zu vertreten oder die Firma im Sinne des Plans, den wir vor 9 Monaten zusammen entwickelt haben, weiter voranzubringen. Im Grunde genommen sind wir auf Zielkurs. Ich möchte das aber so ein bisschen jetzt auch auf Segmentebene kommentieren. Die Gesamtfirma hat den Umsatz deutlich gesteigert. Da sind natürlich Währungseffekte drin, da sind auch Akquisitionen drin. Daraus hatten wir aber nie einen Hehl gemacht, dass wir auch akquirieren werden, um das Unternehmen insgesamt wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Wir haben das Ergebnis um 60 Millionen gesteigert und haben damit einen Quartalsgewinn erzielt und haben innerhalb von 9 Monaten jetzt die Gewinnschwelle erreicht, vor- und nachsteuern, das ist 0 und minus 7 Millionen, das ist kein großer Unterschied. Die Wachstumsfelder, die wir Ihnen vorgestellt haben, Digital, Service, Consumables, entwickeln sich wie geplant. Im ursprünglichen Kerngeschäft Bogen Offset haben wir weiter unsere Strukturen und Prozesse angepasst, um dem Gegenwind, der in diesem Segment herrscht, besser standzuhalten. Insgesamt sind wir im Ziel. Wir wären noch besser dran, wenn wir nicht wieder ein bisschen Probleme gehabt hätten im Kerngeschäft in den früheren BRIC-Staaten, vor allem in China. Aber da müssen wir mit zurechtkommen. Das werden wir auch. Da haben wir auch Gegenmaßnahmen auf der Latte. Bei Services, also Service und Consumables, liegt die EBITDA-Marge im geplanten Zielkorridor auch sogar am oberen Ende. Die größte Einzelmaßnahme, die wir in dem Bereich in den letzten 9 Monaten durchgezogen haben, war die Integration des akquirierten PSG-Geschäftes. Die ist im Grunde genommen abgeschlossen, ist erfolgreich verlaufen. Wir konnten den ganzen Umsatz mit nach Hause nehmen. Und die Organisation ist jetzt einfach ein homogener Bestandteil unserer Westeuropa-Organisation. In dem Bereich planen wir auch dieses Jahr weitere Akquisitionen. Wir reden da mit verschiedenen Parteien. Wo wir zuschlagen, ob wir zuschlagen, das hängt von der Wirtschaftlichkeit des Einzelprojektes ab. Wir machen keine strategischen Akquisitionen. Im Servicebereich wachsen wir weiter durch einen Ausbau des Beratungsangebotes in Richtung Performanceberatung. Wir benutzen dazu die überaus umfangreiche Datenbasis, die wir aus weltweit über 10.000 angeschlossenen Maschinen seit vielen Jahren sammeln. Neuerdings hat diese Vorgehensweise auch einen Modenamen, das ist nämlich nichts anderes als Industrie 4.0. Das heißt, die datenbasierte Erarbeitung von Handlungsvorschlägen oder Handlungsanregungen. Wir sind auch soweit, unseren E-Commerce-Kanal auszubauen für den Consumers-Bereich im ersten Schritt. Wir wollen bis zur Drupa, also bis zum Mai diesen Jahres, weltweit, das heißt also in allen relevanten Ländern, diesen E-Commerce-Kanal zur Verfügung stellen. Und das wird uns auch erlauben, mit weniger Aufwand die große Zahl unserer Kunden gut zu bedienen und gut zu erreichen. Im traditionellen Sheetfed-Geschäft läuft die wirtschaftliche Entwicklung im erwarteten Rahmen. Erwarteter Rahmen heißt, im Grunde genommen stabiles Geschäft, überlagert von lokalen Schwankungen. Dieses Jahr erwischt uns halt in China. Letztes Jahr war es vor allem in Brasilien. Das sind Schwankungen, mit denen wir rechnen müssen. Das ist anscheinend typisch für das Geschäft, dass da binnen quasi über Nacht mal ein ganzer Ländermarkt zurückgeht. China ist im Moment halb so groß, wie wir es gewohnt sind. Das kommt auch wieder zurück, aber das können wir nicht beeinflussen. Wir müssen auch mit solchen Dämpfern leben können. Wir lernen damit zu leben, indem wir unsere Strukturen und Prozesse flexibler machen, flexibler, was die Auslastung angeht. Insgesamt vereinfachen wir unsere Strukturen und unsere Prozesse, um auf diese Schwankungen schneller reagieren zu können. Innerhalb des Sheetfed-Geschäftes konzentrieren wir uns auf die stabileren Segmente. Dazu zählt natürlich vor allen Dingen der Verpackungsdruck. Insgesamt macht die Firma im Verpackungsbereich über 700 Millionen Umsatz. Das ist jetzt nicht nur Sheetfed-Maschinen, sondern auch begleitende Dienstleistungen. Das ist ein angenehmer Teil. Es ist kein Grund, sich darauf auszuruhen. Insgesamt ist bei uns die Denke mehr in der Richtung industrielles Drucken gegen nicht industrielles Drucken. Denn zwischen einem Web-to-Print-Drucker und einem Verpackungsdrucker gibt es von der Art und Charakteristik der Betreuung keine großen Unterschiede. Im Digitalgeschäft sind wir sehr gut unterwegs. Wir haben in einer Rekordzeit von nur 15 Monaten eine ganze Produktfamilie auf den Markt gebracht oder werden sie auf den Markt bringen. Das ist einmal unser Verpackungs- und unser Labeldruckmaschine, die überaus erfolgreich getestet wurde und für das in diesem Jahr bereits 18 Kundenanfragen bestehen. Das ist zum Zweiten unser 4D-Druck, also das Drucken auf kurvigen Oberflächen. Und das ist zum Dritten vor allen Dingen zur Drupa, unsere Summit. Das ist unsere B1-Format-Digitaldruckmaschine für industriellen Einsatzbereich, sprich 24/7 Einsatz bei praktischen Bedingungen. Insgesamt läuft das Digitalgeschäft, wie wir es erwartet haben, gut. Damit meine ich jetzt nicht nur den Digitaldruck, sondern es geht um die ganze Digitalisierung des Druckprozesses. Also auch unsere Vernetzungssoftware Prinect entwickelt sich sehr schön. Insgesamt haben wir wir unterteilen unsere Business Areas in Performance Units. Die einzelnen Performance Units im Digitalbereich zeigen alle Wachstumsraten zwischen 20% und 30%. Selbst unsere durchgehandelten Rico-Maschinen haben sich doch mittlerweile auf über 1000 installierte Maschinen angehäuft, was bedeutet, dass Heidelberg als Anbieter im Digitaldruckbereich ernst genommen wird und was gemäß den Grundbusinessmodellen im Digitaldruckgeschäft für uns eine angenehme, stabilisierende Einkommensquelle in Form der verbrauchten Tinte darstellt. Insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben jetzt das vierte Quartal vor uns. Die von Ihnen, die uns seit längerem begleiten, wissen, dass das vierte Quartal bei uns immer so ein Bergaufrennen ist. Wir machen da gewohnheitsmäßig manchmal doppelt so viel Umsatz wie in den anderen Quartalen. Unterstellen wir mal, dass das vierte Quartal so läuft wie das vierte Quartal in den letzten Jahren. Dann sind wir auch zuversichtlich, unsere Jahresziele zu erreichen. Aber das erfordert jetzt für die nächsten Wochen und Monate, dass wir uns total darauf konzentrieren, die eingelaufenen Aufträge zeitgemäß abzubeiten und die Maschinen auszuliefern. Damit möchte ich meinen Kollegen übergeben, den Dirk Kalibe. Der wird Sie noch ein bisschen tiefer in die Welt unserer Zahlen einführen.
Danke, Gerold. Lassen Sie das mich zusammenfassen und etwas kommentieren. Nach 9 Monaten sind wir auf Kurs, die angestrebten Jahresziele zu erreichen. Umsatz und Ergebnis liegen deutlich über Vorjahr. Vor allem die erfolgreiche Integration unserer Akquisition PSG, aber auch Währungseffekte machten sich im Umsatz bemerkbar. Getrübt wird das Bild in diesem Jahr, der Kollege hat es ausgeführt, durch die Marktschwäche in China hatten wir im ersten Halbjahr noch einen guten Start ins neue Jahr mit der Messe, trübte es sich in Q3 ab, sodass wir insgesamt im Gesamtjahr davon ausgehen, ungefähr auf Vorjahresniveau herauszukommen. Ein Wachstum, wie wir es ursprünglich geplant hatten in China, ist in diesem Jahr nicht mehr sichtbar. Der Umsatz der Gruppe stieg nach 9 Monaten nunmehr auf 1,8 Milliarden. Im Vorjahr waren das 1,55 Milliarden. Nordamerika war auch währungsbereinigt sehr erfreulich. Europa ebenfalls positiv. Osteuropa erwartet schwächer hier durch Russland. Asien leidet hier unter das Thema China, was ich zuvor kommentiert habe. Das operative Ergebnis im Berichtszeitraum haben wir wie geplant deutlich steigern können. So lag das EBITDA ohne Sondereinflüsse bei 119 Millionen. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 80 Millionen. Und das EBIT ohne Sondereinflüsse lag bei 65 nach 29 im Vorjahr. Also eine deutliche Steigerung. Im Segment Heidelberg Services wurde das Ergebnis durch die erzielten Verbesserungen aus den Portfoliomaßnahmen gesteigert. Und wir lagen damit bereits nach 9 Monaten innerhalb der Bandbreiten von 9 bis 11% EBITDA. Anders ist es im Segment Heidelberg Equipment. Auch hier haben wir die Zielmarke von 4 bis 6% noch nicht erreicht. Mit einem normalerweise starken Schlussquartal, wie in den letzten Jahren immer, sollte es uns gelingen, diese Zielmarke zu erreichen. Auch wenn wir gegen die China-Schwäche und Produktionsineffizienzen aus dem ersten Halbjahr ankämpfen müssen und diese kompensieren müssen. Nach der erfolgreichen Refinanzierung des Kreditrahmens zu Beginn des Geschäftsjahres sank nun oder beginnt nun langsam auch das Finanzergebnis zu sinken. Nach 9 Monaten haben wir hier nur noch 42 Millionen Euro aufgewendet. Hier drin sind auch enthalten die Zinsen für die Pensionen. Im Vorjahr waren es 50 Millionen. Im Gesamtjahr wird es nicht nur deutlich, sondern signifikant unter dem Vorjahr liegen, weil die Aufwendungen für die Refinanzierung im 4. Quartal des Vorjahres gebucht würden, die in diesem Jahr nicht mehr anfallen werden. Das Ergebnis nach Steuern war sehr erfreulich. In Q3 war es ein positiver Effekt. Im Gesamtjahr konnten wir das Ergebnis vor Steuern auf eine schwarze Null stellen. Wir erwarten hier im Gesamtjahr Nachsteuer ein deutliches positives Ergebnis. Der Free Cashflow liegt in diesem Berichtsjahr mit knapp 37 Millionen negativ. Die Nettoverschuldung ist bei kleiner 300. Getrieben wird der negative Free Cashflow zum einen durch die Kaufpreiszahlung für unsere Akquisition, die Kosten für die vorzeitige Ablösung unserer Finanzierungsinstrumente als auch für die Zahlung für unser Restrukturierungsprogramm. Die Kapitalstruktur ist mittlerweile solide. Wir haben eine Eigenkapitalquote jetzt im Stichtag von 15%. Der Leverage, den wir messen als EBITDA im Verhältnis zum Net Debt, unser Zielwert liegt hier, ich erinnere, bei 2. Wir tendieren jetzt aktuell bei 1,2 und zeigt aus unserer Sicht, dass wir einen Finanzrahmen haben, der es uns erlaubt, im letzten Jahr bereits Akquisitionen zu tätigen. Und wie mein Kollege ausgeführt hat, auch dieses Jahr oder nächstes Jahr Akquisitionen zu tätigen. Auch wenn der Rahmen groß genug ist, werden wir keine kaufmännisch unsinnigen oder strategischen Akquisitionen machen. Diese werden nur durchgeführt, wenn sie sich auch rechnen, so wie sich die Akquisition von PSG und die anderen, die wir gemacht haben, auch rechnen. Mithin haben wir Liquidität mit der Gruppe zur Verfügung. Wir haben eine Kassenposition von rund 200 Millionen. Die Nettoverschuldung ist bis in das Jahr 2022 durchfinanziert. Wir gehen davon aus, dass wir dann ab dem nächsten Jahr auch positive Free Cashflows schreiben, um dann entsprechend links und rechts investieren zu können. All das stimmt uns positiv. Daneben möchte ich anmerken, dass wir den nächsten Event haben werden am 8. Juni auf der DRUBA, dort werden wir Presse- und Kapitalmarktveranstaltungen haben. Wir werden hierzu gesonderte Einladung erhalten. Soweit Ausführungen von meiner Seite. Nun feuerfrei für Ihre zusätzlichen Fragen mit Antworten unsererseits.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wenn Sie per Telefon eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte jetzt die Sterntaste und dann die Nummer 1 auf Ihrem Telefon und warten Sie darauf, dass Ihr Name aufgerufen wird. Um eine Frage zu stellen, drücken Sie bitte jetzt Stern 1 auf Ihrem Telefon. Falls Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie bitte die Raute-Taste. Und Ihre erste Frage kommt aus der Leitung von Herrn Thomas Feigl. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Guten Morgen, Herr Linzbach. Guten Morgen, Herr Kalibe.
Morgen.
Kurze Frage, ist der Verkauf der Zentrale schon verbucht in Q3? Die zweite Frage zum Thema Equipment. Sie haben ja jetzt in den ersten 9 Monaten einen Umsatzanstieg von 20% erreicht und trotzdem negatives Betriebsergebnis, trotz jahrelanger Strukturanpassungen. Warum ist das immer noch negativ, das Betriebsergebnis, und was muss oder wird noch passieren im Bereich Equipment?
Zur ersten Frage, die Zentrale, notariell haben wir den Vertrag geschlossen. Die finale Umsetzung erwarten wir in diesem Quartal, Herr Feigl, bis Ende März. Eine Anzahlung haben wir erhalten, aber finale Abwicklung und der Ertrag sind noch nicht gebucht. Das kommt im vierten Quartal. Wir gehen davon aus, dass das in den nächsten Tagen und Wochen passiert.
Okay, danke.
Im Bereich Equipment haben wir mehr Umsatz gemacht. Da drin ist allerdings auch enthalten ein Währungseffekt, der dann keinen positiven Ergebniseffekt hat, weil wir diese Wechselkurse schon längst gehedged haben. Und wir hatten ja im Halbjahr ausgeführt, dass wir doch Umsetzung hatten im Rahmen der Produktion, sodass wir Ergebnisbelastung im ersten Halbjahr hatten, die wir jetzt dann aufholen müssen. Und wir hatten diesen Personalüberhang, der da ist, auch mit ins Jahr genommen, sodass wir hier ratierlich von Quartal zu Quartal besser werden. Das sind die Maßnahmen, die wir jetzt in diesem Jahr hatten. Ansonsten hat ja mein Kollege ausgeführt, dass wir auch zukünftig weiter in allen Bereichen arbeiten, um uns weiter kontinuierlich zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass, wenn alles gut läuft im vierten Quartal, wir in die Bandbreite von 4-6% EBITDA-Marge kommen können. Im Moment liegen wir knapp über 3%. Normalerweise machen wir im vierten Quartal auch mehr Umsatz und dann sollte das auch entsprechend passieren. Das sind aber die wesentlichen Maßnahmen alle eingeleitet und kontinuierliche Verbesserung wird es auch hier in Zukunft geben, so wie wir es in der Vergangenheit auch immer hatten.
Danke.
Und Ihre nächste Frage kommt aus der Leitung von Herrn Matthias Koss. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen zusammen. Zwei Fragen hätte ich. Zum einen, wenn man sich anschaut, die vielen kleineren Standorte, die Sie in Deutschland nach wie vor haben, die sind, was die Mitarbeiterzahlen angeht, jetzt eigentlich alle nochmal geschrumpft. Deswegen die Frage, werden Sie die auch mittelfristig alle noch erhalten oder ist da nochmal eine Konsolidierung, also was die Standorte angeht, in Sicht? Und Herr Linsbach, vielleicht mögen Sie ein bisschen erzählen, wie so Ihr Wiedereinstieg jetzt in diesem Jahr im Unternehmen gelaufen ist. Sind Sie jetzt wieder 100% dabei oder noch in irgendeiner Weise gebremst, eingeschränkt? Vielleicht erzählen Sie einfach ein bisschen.
Gut, danke schön. Also fangen wir mit der zweiten Frage an. Also ich bin voll wieder da. Ich laufe im Moment noch im Rollstuhl rum, also ein bisschen Schäuble-Effekt. Aber das wird sich in den nächsten Wochen auch nur abstellen. Ich war die letzten 2-3 Monate schon wieder geistig bei der Firma, hatte auch regelmäßigen Kontakt. Insofern war ich gut informiert, was so losgeht und muss jetzt persönlich Statement sagen, dass ich sehr erfreut war, wie Heidelberg sich im Rahmen des Konzeptes, das ich noch mitentwickelt hatte, weiter gearbeitet hat und weiter gewachsen ist. Wir können da jetzt die Früchte ernten. Das ist eigentlich schön. Standorte, also im Grunde genommen ist die Größe des Standorts nicht entscheidend für die wirtschaftliche Performance. Es ist mehr, was dort hängt. Wir haben zum Beispiel Ludwigsburg im Rahmen der Postpreisaktivitäten deutlich geschrumpft und deswegen jetzt trotzdem positiv dort. Also insofern haben wir keine spezifische Projektgattung runter mit der Anzahl Standorte. Wenn sich das kombinieren lässt mit dem Beheben von wirtschaftlichen Produktproblemen, dann ist das mit auf der Liste, aber es ist kein Eigenzweck, kein eigenes Ziel an sich.
Lassen Sie mich dazu ergänzen, die 3 Produktionsstandorte für Schiedfett, Herr Groß, sehen Sie ja in Heidelberg, Wiesloch, Brandenburg und Amstetten.
Genau.
Gibt es natürlich mal Verschiebung hin oder her, aber alle sind so ausgerichtet, dass sie einen Produktionsverbund darstellen. Dann haben wir halt in Kiel Software, in Neuss ein bisschen sonstiges Geschäft, keine große Produktion. Ludwigsburg hat der Dr. Linsbach kommentiert. Langgöns und Weiden sind dann halt bei Gallus kleine Fertigungsstandorte. Wir überprüfen immer die Effizienzen und wenn da was möglich ist, machen wir das. Das ist aber kein größerer Akt. Sie sehen, dass wir da eigentlich gut zentralisiert sind in dem starken Produktionsverbund der 3 großen Standorte.
Okay.
Ihre nächste Frage kommt aus der Leitung von Frau Ilona Wissenbach. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen. Ich wollte noch mal zu China fragen. Und zwar wüsste ich ganz gerne, ob das der Grund ist, dass der Auftragseingang im dritten Quartal unter Vorjahr war, entgegen der Markterwartung. Und wenn Sie vielleicht noch was sagen könnten, was Sie denn da für Gegenmaßnahmen ergriffen haben.
Von den Zahlen her, Frau Wissenbach, ist es tatsächlich so, dass es am Wesentlichen an China, aber auch an Asia Pacific liegt. Wir hatten aber auch besonders gute Auftragseingänge in China im ersten und zweiten Quartal. Gleichwohl ist das im dritten Quartal deutlich zurückgegangen, sodass der Rückgang hier gegenüber Vorjahr auf China zurückzuführen ist. Im Gesamtjahr nach 9 Monaten haben wir, sagen wir, den Ausblick für dieses Jahr in China aufs Gesamtjahr Vorjahr zu kommen, aber halt eben keine Steigerung mehr, wie wir es ursprünglich mal in den Zahlen angenommen hatten.
Und China, wir haben ja einen Standort in China, der war niemals so als verlängerte Werkbank gedacht, der war immer dazu gedacht, den spezifischen Anforderungen des chinesischen oder asiatischen Marktes Rechnung zu tragen. Und so haben wir zum Beispiel dieses Jahr ein auf lokale Ansprüche zugeschnittenes Produkt oder genau genommen eine Produktvariante in Qingpu entworfen und gebaut, was uns ermöglicht hat, in, sagen wir mal, 3 Monaten auf einen lokalen Trend in China zu reagieren. Wenn wir das nach wie vor hier über Wiesbaden machen würden, über Deutschland machen würden, hätte das sehr viel länger gedauert und wäre auch nicht so punktuell erfolgreich gewesen. Insofern, wenn Sie so wollen, sind unsere Aktionen so, dass wir unsere chinesischen Aktivitäten zu einem Teil, ich sage jetzt mal zu einem wachsenden Teil auf unser lokales Know-how, auf unsere lokalen Strukturen abstützen werden.
Und was ist mit den Gegenmaßnahmen und was ist das für ein lokaler Trend?
Ja, wie gesagt, wir haben dort jetzt zum Beispiel ein Produkt an den Markt gebracht, das wir nur in China verkaufen, das nur für den chinesischen Markt ist. Das ist so eine typische Gegenmaßnahme.
Ist das eine einfachere Maschine dann oder was hat man?
Ach, das hat vor allen Dingen was mit der Breite der Maschine zu tun.
Spezielles Format.
Ach so, okay.
Spezielles Format für den chinesischen Markt.
Und die Gegenmaßnahmen, was war damit nochmal?
Ja, also wie gesagt, dieses chinesische Produkt zu vermarkten war ja eine Gegenmaßnahme.
Ach so, okay.
Ansonsten natürlich
umstellen. Ja.
Kapazitätsanpassung und sowas, aber das ist Tagesgeschäft.
Ist ja im kleineren Umfang, Frau Wissenbach, wenn wir geplant haben, die Produktion hochzufahren, haben wir natürlich auch mehr Personal an Bord. Und wenn das jetzt nun auf gleicher Niveau ist, dann wird das halt eben angepasst. Aber auf der Produktseite, um die Nachfrage gut zu unterstützen, waren es halt eben die Produkte und Personal entsprechend, so wie es notwendig ist.
Okay, danke.
Und Ihre nächste Frage kommt aus der Leitung von Herrn Bernd Freitag. Bitte stellen Sie Ihre Frage. Herr Bernd Freitag hat seine Frage zurückgezogen. Ihre nächste Frage kommt aus der Leitung von Herrn Carsten Stern. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Guten Morgen, die Herren. Ich habe 3 Fragen, vielleicht eine Anschlussfrage an meine Vorrednerin. Sie sprachen, Herr Linsbach, vorhin davon, dass der Bereich Bogen-Offset schwierig bleibt. Daher die Frage, können Sie sich auf mittlere Sicht auch eine Trennung von diesem Bereich vorstellen, beziehungsweise gibt es gute Gründe, das eben zu tun oder zu lassen, dass man mal so eine Einschätzung bekommt. Zweiter Teil, Sie haben 16% Umsatzwachstum gezeigt, daran da eben gut 90 Millionen währungsbedingt. Wie viel entfällt denn auf PSG? Das heißt, wenn ich diese beiden Effekte rausrechne, hätten Sie dann auch ein Wachstum nach 9 Monaten, ein Umsatzwachstum gesehen oder eben nicht? Und als dritten Punkt noch die Frage zu den Pensionslasten. Das ist vorhin so zwischen den Zeilen mal angeklungen. Das ist ja ein gigantisches Problem, was nicht nur Ihr Unternehmen, sondern im Grunde genommen alle, die mal Pensionsansprüche begründet haben, trifft. Mit welchen Faktoren rechnen Sie da? Weil ich denke, wir sind uns einig, dass das Niedrigzinsumfeld noch eine Zeit lang Bestand haben wird. Das heißt, der Rechnungszins wird tendenziell weiter sinken, was die Pensionslasten weiter erhöhen wird. Wie bereitet sich Heidelberger Druckmaschinen darauf vor? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Stern. Fangen wir mal mit der ersten Frage an, Bogen Offset. Wir haben da ja schon seit Jahren einen Trend, dass dieser Bereich sich industrialisiert. Wir kommen aus vielen, vielen Jahren, ich kann jetzt sagen fast 100 Jahren, Handwerk. Das waren kleine Betriebe mit ein oder zwei Maschinen, bei denen vor allen Dingen die künstlerische Ausgestaltung, die künstlerisch hochwertige Ausgestaltung des Druckproduktes im Vordergrund stand. Der heutige typische Bogen-Offset-Kunde ist ein Industriebetrieb, hat viele Maschinen gleichzeitig, arbeitet 24/7 und erfüllt auch ansonsten alle Merkmale eines industriellen Fertigungsbetriebes. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir haben natürlich als Heidelberg den Vorteil, dass wir dafür gut gerüstet sind. Dazu zählt unsere globale Präsenz. Wir können so einen Kunden, der an mehreren Standorten ist, aus einer Hand bedienen. Und dazu zählt auch unsere Erfahrung, was die Robustheit und Zuverlässigkeit der Maschinen angeht. Insofern, der Markt ist schwierig, aber er hat auch Vorteile. Vor allem, sagen wir mal, die Eintrittsbarriere gegenüber Neuanbietern schützt uns natürlich gegenüber weiteren unerwarteten Verwerfungen durch hochkommenden Wettbewerb aus Niedriglohnländern sehr, sehr gut. Dass das kein Markt ist, in dem man ohne etwas zu tun sein sehr gutes Auskommen findet, ist uns halt auch klar. Es wird ein permanenter Kampf sein, in diesem Markt unser profitables Dasein zu bestreiten. Aber wir denken, dass wir für diesen Kampf gut gerüstet sind. Wir haben halt auch aus den letzten Jahren gelernt.
Zu den anderen beiden Fragen, Herr Stern. Punkt 1, Umsatzwachstum. FX haben wir erläutert, bringt uns nicht besonders viel. Ohne FX planen wir 2-4% Wachstum zu erzielen. Da ist PSG inklusive enthalten. Wir bewegen uns auf dieser Basis und fühlen uns damit auch wohl. Sind auch der Meinung, dass wir mit der Neuausrichtung Fokussierung auf die Bereiche Services und Consumables auf der einen Seite, aber der Dr. Linsbach hat es ausgeführt, Fokussierung innerhalb von Equipment auch auf die Digitalmaschinen, Digitalgeschäft, die Basis gelegt haben, um zukünftig auch wieder Wachstum sehen zu können. Die dritte Frage hinsichtlich Pensionslasten würde ich gerne zweigeteilt beantworten. Sie haben sicherlich noch in Erinnerung, dass wir letztes Jahr unser Pensionssystem in Deutschland von einer entgehaltsorientierten auf eine beitragsorientierte Versorgungsordnung umgestellt haben und uns damit auch den neueren Entwicklungen angepasst haben mit entsprechenden Vorteilen für die Versorgungsberechtigten, aber auch mit Vorteilen für das Unternehmen. Das hat entsprechende Wirkung auf die Bilanz gehabt und auch auf die zukünftigen Belastungen. Daneben gibt es natürlich die Veränderung des Pensionszinssatzes, der hier im internationalen ungefähr im Moment bei uns bei 2,9% liegt. Wir rechnen nicht damit, dass der kurzfristig deutlich weiter steigt, sondern in einer Bandbreite um 2,5% notieren wird. Insofern haben wir die Belastung in dem Eigenkapital bereits realisiert. Solange ihr darum pendelt, gibt es dort keine größeren Anpassungen. Operativ ist das System umgestellt und haben wir auch entsprechende Vorsorge getroffen, weil wir ja, wie Sie wissen, ein CTA haben, das genügend Liquidität hat, um hier die nächsten Jahrzehnte auch die Rentenzahlungen vorzuleisten. Von da aus fühlen wir uns in diesem ganzen Geflecht sehr gut aufgestellt.
Und vielleicht noch eben der Umsatzanteil PSG. Wie hoch war der nach 9 Monaten?
Der war rund bei 90 Millionen.
Alles klar. Dankeschön.
Wir sollten vielleicht auch zum Thema PSG noch sagen, das hatte ja das komplette Portfolio, wie wir auch, und das Equipment-Portfolio, das sie hatten, beruhte ja auf unseren Maschinen. Insofern ist PSG so ein Mittelding zwischen organischem Wachstum, Akquisition. Das Maschinengeschäft haben wir weitergeführt, wie wir es ja gewohnt waren. Nur der Rest ist jetzt unter unserer Ägide.
Und stärkt insofern das Services- und Consumables-Geschäft und trägt wesentlich auch zu der besseren Verteilung zwischen Equipment und Service-Consumables bei.
Aber Sie werden Equipment nicht aufgeben?
Nein.
Okay.
Nein.
Man konnte so vielleicht etwas hineininterpretieren in diese Richtung, als Sie das angefangen haben, über den Sinn und Zweck von Bogen-Offset zu sprechen.
Lassen Sie mich einfach sagen, wenn Sie keine installierte Maschine haben, haben Sie daran auch keinen Service und keine Consumer-Bilder. Also von da aus war das für uns vielleicht eindeutig und so klar, dass wir es gar nicht mehr weiter kommentiert haben.
Ja, es gab auch durchaus nennenswerte Großkonzerne, die einen anderen Weg gegangen sind. Nicht unbedingt erfolgreich, ich denke hier an Bilfinger, die ja eigentlich heute auch nicht mehr bauen, sondern sich nur noch auf die Services konzentrieren. Hätte ja sein können, dass so ein Ansatz in ihren Gedanken auch eine Rolle spielt. Das war der Hintergrund der Frage.
Nein, also die Änderung, die wir durchlaufen, ist, dass wir nicht mehr die Technologie als solche in den Fokus unserer strategischen Planung stellen, sondern dass wir tatsächlich das Kundenbedürfnis in den Vordergrund stellen. Und solange dieses Kundenbedürfnis immer noch maximale Produktivität ist, also minimale Kosten pro Bogen bedrucktes Papier, wird Offset immer eine Rolle spielen. Sobald das Bedürfnis auf maximale Flexibilität oder maximale Integration wechselt, stehen wir halt jetzt mit unserer Digitalpalette bereit. Und das können wir jetzt mühelos begleiten. Wir sind nicht mehr sklavisch eine bestimmte Technologie gebunden.
Mhm. Gut. Dann vielen Dank. Keine weiteren Fragen.
Gern geschehen.
Meine Damen und Herren, zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, wenn Sie eine Frage stellen möchten. Und Ihre nächste Frage kommt aus der Leitung von Herrn Karl Malik. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Schönen guten Morgen an die Runde. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage wäre die, wenn Sie das Portfolio auch im Sinne der vorauseilenden Kommunikation in den Markt vor der Drupa dieses Jahr im Mai sehen, mit welchem Portfolio-Schwerpunkt treten Sie da an? Wird das also der Digitaldruck sein? Ist es der Großbogendruck für Verpackung? Oder sind das beispielsweise zusätzliche Komponenten wie Consumables? Und die zweite Frage wäre die, was können wir uns konkret unter E-Commerce-Aktivitäten und dieser Plattform in der Praxis vorstellen?
Gut, Herr Mike. Also unser Schwerpunktsthema für die Drupa ist im Grunde genommen die Digitalisierung des Druckvorganges. Das kann bei dem Druckvorgang selber liegen. Wir stellen unsere neuen Digitaldruckmaschinen vor. Das kann aber auch zum Beispiel eine datenbasierte Service-Strategie sein, wo wir aus den analysierten Betriebsdaten des Kunden, die er uns ja freiwillig zur Verfügung stellt, erarbeiten, was das optimale Wartungsspektrum für die Maschine ist. Das kann auch, womit wir momentan sehr erfolgreich sind, der gemeinsame Workflow für Offset-Maschinen, Digitaldruckmaschinen sein, der es dem Kunden erspart, bestimmte Daten mehrfach einzugeben, sondern er gibt diesen Auftrag einmal an und wir leiten diesen Auftrag dann je nachdem an die digitale Schiene oder an die Bogen-Offset-Schiene oder auch an seinen Postpress-Bereich, da sind wir neutral. Also die Digitalisierung, die Smartheit in die Maschine einzubauen, die bisher vorwiegend in den Köpfen des Betreibers, unserer Serviceleute oder der Operators ist, das ist einer unserer Schwerpunkte oder vielleicht sogar der Schwerpunkte. Wir können das unter Schlagworte stellen wie autonomes Drucken. Das heißt, das ist die Maschine, die im Grunde genommen alles selbstständig macht, wo der Kunde erst eingreifen muss, wenn er sie stoppen will oder wenn er was anderes machen will und nicht mehr wie umgekehrt, wo der Kunde etwas tun muss, damit die Maschine druckt. Das klingt nach einem harmlosen Wortunterschied, aber für die Praxis bedeutet das eine ganze Menge. Beispiel, das ich immer verwende aus dem Privatbereich, die Spiegelreflexkamera. Ich weiß nicht, ob Sie noch so ein Gerät haben.
Ja.
Bei einer modernen Spiegelreflexkamera haben Sie auch 400 Möglichkeiten zur Handeinstellung. Aber dann haben Sie auch den einen Knopf. Wenn Sie auf den drücken, kriegen Sie ein Bild, das zu 99% perfekt ist, weil die ganze Smartness, die man braucht, um ein gutes Bild zu machen, in der Spiegelreflexkamera eingebaut ist. Und ein bisschen vereinfacht wollen wir das eigentlich auch mit unseren Druckmaschinen so halten, dass der Kunde, ohne sich intensiv mit der Bedienung einer Druckmaschine auseinanderzusetzen, ein hervorragendes Druckergebnis bekommt. Ob analog oder digital, ist uns dabei vollkommen egal.
Darf ich da
und E-Commerce, ja, wir haben schon immer Sie konnten schon lange bei uns vor allem den Consumables elektronisch bestellen. Wir haben das jetzt halt aktualisiert vom Auftritt her. Ich sage jetzt mal ein Schlagwort: Amazon der Druckbranche. Also wir stellen uns vor, dass der Drucker über uns einen eleganten, einfachen Zugang hat zu Verbrauchsmaterialien, die vielleicht gar nicht von uns hergestellt werden, wo die vorgetestet sind für seine Anwendung, wo er im Grunde genommen mit einem Tastendruck den ganzen Bestellvorgang auslösen kann, von der Spezifikation der Ware hin bis von unserer Seite zum Cash-In. Das ist modernes, elektronisches Kaufen. Das können Sie noch anreichern um Erfahrungsberichte und Ähnliches. Aber ich glaube, das kennen wir alle. Wenn Sie sich irgendwo bei Amazon einen Toaster kaufen, dann kriegen Sie auch, ob Sie wollen oder nicht, 95 Erfahrungsberichte von anderen Kunden, die diesen Toaster gekauft haben. Ja. Also wir wollen dort nicht was Neues erfinden. Wir wollen eine erprobte Technik in die Druckindustrie einführen.
Darf ich noch eine Nachtragsfrage stellen? Wenn Sie jetzt die Einflüsse dieses Drupa-Jahres im Sinne Ihrer operativen Jahresplanung für das nächste Wirtschaftsjahr sehen, erwarten Sie hier dann tendenziell trotz des schwierigen Marktumfeldes Wachstum?
Also wir sind mittlerweile der Meinung, dass die Drupa zwar eine wichtige Veranstaltung ist, um Kunden zu treffen und Kunden was vorzuführen, aber wir glauben nicht, dass die Drupa diese geschichtsveränderte Wirkung hat, die sie früher hatte. Wir haben übrigens auch parallel zur Drupa in Düsseldorf hier in Wiesloch Vorführungen, zu denen sich schon ein paar tausend Leute angemeldet haben. Also salopp gesagt, wenn Sie bei uns auf dem Gang laufen, hören Sie Sätze wie der Druckmarkt ist vor der Drupa, was er nach der Drupa ist. Das ist eine interessante Informationsveranstaltung, aber nicht mehr dieser pivotale Charakter.
Herzlichen Dank. Von meiner Seite keine weiteren Fragen. Vielen Dank.
Und Ihre nächste Frage kommt aus der Leitung von Herrn Wolf Dewitz. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen, Wolf Dewitz von der dpa. Eine ganz kurze Nachfrage. Und zwar, wann war denn das letzte Mal, dass Sie ein positives Nachsteuerergebnis geschrieben haben? Die zweite Frage ist zu der Zahl Ihrer Mitarbeiter. Gibt es da ein Ziel? Gehen Sie davon aus, dass es in den nächsten Monaten und Jahren gleich bleibt oder wollen Sie weiter abbauen? Sie waren ja mal bei knapp 20.000, sind jetzt bei weniger als 12.000 angekommen. Und dann nur noch eine kurze Verständnisfrage. Ich habe es richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, dass Ihr rein das in den ersten 9 Monaten Ihres Geschäftsjahres das rein organische Umsatzwachstum nur bei 2-3% lag.
Fangen wir mal mit der Zahl der Mitarbeiter an. Also mit der großen Anpassung der Mitarbeiterzahlen aufgrund der Neustrukturierung des Marktes sind wir durch. Es wird auch weiterhin Veränderungen in unserer Mitarbeiterzahl geben, aber in beide Richtungen. Also zum Beispiel sind durch diese PSG-Akquisition rund 400 neue Mitarbeiter zu uns gekommen. Damit rechnen wir, dass sich das in beide Richtungen bewegen kann. Es gibt nicht mehr den großen Problembereich, den wir abstellen wollten, wenn wir könnten. Das sind alles jetzt mittlerweile kleinere, feine Anpassungen geworden. Das letzte Mal positiv nach Steuern, das schaue ich jetzt meinen CFO an, denn ich bin ja seit 2,5 Jahren bei der Firma. In den letzten 2,5 Jahren waren wir sicherlich nie positiv vor Steuer. Aber wenn ich das Lächeln auf dem Gesicht meines CFO richtig deute, dann findet er doch noch eine Jahreszahl für Sie.
Ja, wir haben die letzten Jahre ja relativ viele Probleme gehabt. Deswegen haben wir auch fast immer ausgewiesen. Mit den Maßnahmen, die wir gemacht haben, waren wir im Geschäftsjahr 14, 15 im Gesamtjahr positiv. Und das war das letzte Quartal Q4, Geschäftsjahr 2015, wo dann die Ergebnisse der Restrukturierung teilweise drin waren. Wir aber ja im letzten Jahr gesagt haben, wir müssen uns nachhaltig noch besser aufstellen und haben dann die Portfoliomaßnahmen, die Herr Dr. Linsbach vorab ausgeführt hat und wir im letzten Jahr umgesetzt haben, ja eingeführt. Deswegen ist es im Q3, sagen wir schon, sehr, sehr lange her, dass wir das mal erreicht haben. In einem Q4 haben wir es mal erreicht, aber der positive Trend, den wir jetzt hatten, ist, sag mal, weit zurück.
Und dann war noch meine Frage mit den 2-3%. Das heißt, von den 16% plus sind nur 2-3% rein organisch, oder?
Wir nehmen die Hälfte dazu. Die Hälfte kommt von der Währung und die andere Hälfte kommt aus organisch plus diese Akquisitionen, die ja für uns teilweise organisch sind, von der PSG. Und wir haben gesagt, dass diese Art von Akquisition auch in unserer Guidance zukünftig mit dabei ist und dass wir im Durchschnitt zwischen 2-4% wachsen. Also die PSG herauszulösen und dann zu sagen, die Hälfte der PSG ist im Equipment sowieso schon einmal drin und die andere Hälfte nicht, das fällt uns halt schwer, weil das Geschäft miteinander verbunden ist. Deswegen ist es eine integrierte Strategie und auch bei uns in der Guidance so drin, dass wir Wachstum inklusive Akquisition haben in der Bandbreite 2-4%.
Mhm, alles klar, danke.
Ja. Wir haben auch immer noch kleinere Produktbereiche oder auch Kunden, die wir absichtlich abstellen, weil sie kein profitables Auskommen bieten. Wir wollten es ihnen ersparen, da mit einer 2 Meter langen Fußnote zu kommen, was wir alles absichtlich abgestellt haben oder wo aber der Markt nachgegeben hat. Deswegen haben wir es bei der Gesamtangabe gelassen.
Alles klar. Ich werde durch, danke.
Gerne.
Und Ihre nächste Frage kommt aus der Leitung von Herrn Carsten Stern. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Wenn Sie bei den ganzen Nachfragen ist mir noch eins eingefallen. Sieht Ihre mittelfristige Finanzplanung auch die Zahlung einer Dividende vor? Dass das jetzt nicht für 15, 16 der Fall sein wird, ist selbstredend. Aber vielleicht auf mittlere Sicht. Schließlich war Heidelberger Druckmaschinen mal als sehr guter Dividendenzahler bekannt. Danke.
Mit einer Eigenkapitalquote von derzeit zwischen 10% und 15% haben wir erstmal die Aufgabe, die Kapitalstruktur wieder zu stärken und uns dann, so haben wir es dann auf der HV gesagt, wieder dividendenfähig zu machen. Kurz- und mittelfristig ist das allerdings nicht die Priorität, Dividende auszuschütten, weil wir erstmal die Bilanz noch stärken müssen und auch in der Kapitalstruktur noch Optimierung vorhaben, die uns dann auch nachhaltig profitabler machen. Ich erinnere dort noch an die High Yield Bond, der noch mit 115 Millionen valutiert in 2018, den wir planen abzulösen, sodass wir hier noch Aktivitäten vor uns haben.
Okay, das heißt also eine Jahreszahl können Sie jetzt, wann Sie praktisch sich selber wieder dividendenfähig sehen und potenziell auch eine ausschütten können oder wollen Sie jetzt noch nicht nennen?
Kurz- und mittelfristig ist an eine Ausschüttung
zu denken. Alles klar, gut, danke.
Es scheint derzeit keine weiteren Fragen zu geben. Bitte fahren Sie fort.
Ja, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für den Call heute Morgen. Sollten Sie noch Fragen haben im Laufe des Tages, stehen wir Ihnen gerne zur Antwort. Danke und auf Wiederhören.
Meine Damen und Herren, damit ist die Konferenz beendet. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Sie können jetzt auflegen.